Schon sehr früh in meinem Leben habe ich gerne Bibel gelesen. Und zwar sehr gerne Bibel gelesen. Und ich weiß noch, wie ich, weiß ich, vielleicht war ich 10 Jahre alt, versucht habe, die Bibel durchzulesen von A bis Z. Und irgendwann aber aufgegeben habe, weil es so langweilig wurde in den Chroniken und wo es dann nur noch im Register ging. Und dann war es vorbei. Und dann gab es so Bibelstellen, die ich sehr, sehr gut kannte. Das hing vielleicht mit Sonderschule zusammen, aber es hängt vielleicht auch noch mit etwas anderem zusammen. Manchen Bibelstellen, Geschichten ist mal irgendwie näher als anderen. Und ich überlegte jetzt in meiner Vorbereitung auf die Predigt von heute, wie war das eigentlich mit der Apostelgeschichte in meiner Kindheit und Jugendzeit? Ja, fiel mir so, ja, Petrus predigt, Apostelgeschichte 2, wusste ich sofort, was da so passiert ist. Oder Hananias und Sapphira habe ich sofort vor Augen gehabt. Oder die Heilung des Gelähmten, auch die, oder auch Paulus Bekehrung, da sein Damaskus-Erlebnis auch und so weiter. Und ich erinnerte nicht gut diese Geschichte, die heute Geschichte dieses Gottesdienstes ist, nämlich die Geschichte von Lydiger. Und die lese ich euch jetzt vor. Und die steht im Apostelgeschichte 16, die Verse 9 bis 15. Und Paulus sah eine Erscheinung bei Nacht. Ein Mann aus Makedonien stand da und bat ihn, komm herüber nach Makedonien und hilf uns. Als er aber die Erscheinung gesehen hatte, da suchten wir sogleich nach Makedonien zu reisen, gewiss, dass uns Gott dahin berufen hatte, ihm das Evangelium zu predigen. Da fuhren wir von Troas ab und kamen geradewegs nach Samothrake, am nächsten Tag nach Neapolis und von da nach Philippi. Das ist eine Stadt des ersten Bezirks von Makedonien, eine römische Kolonie. Wir blieben aber einige Tage in dieser Stadt. Am Sabbattag gingen wir hinaus vor das Stadttor an den Fluss, wo wir dachten, dass man zu beten pflegte, und wir setzten uns, redeten mit den Frauen, die dort zusammenkamen. Und eine Frau mit Namen Lydia, eine Purpurhändlerin aus der Stadt Thyatira, eine Gottesfürchtige, hörte zu. Der tat der Herr das Herz auf, sodass wir darauf Acht hatten, was von Paulus geredet wurde. Als sie aber mit ihrem Hause getauft war, bat sie uns und sprach, wenn ihr anerkennt, dass ich an den Herrn glaube, so kommt in mein Haus und bleibt da. Und sie nötigte uns. Christoph, unser Pastor Christoph Schirmacher, der hat ja gerade so eine Reihe von Frauengestalten, die in einem Bibelgespräch am Donnerstagnachmittag behandelt werden. Und ich habe ihn gefragt, hast du diesen Text auch schon gehabt? Nee, die habe ich noch nicht. Ich predige darüber. Das mache ich sehr gerne, über diesen Text zu predigen, weil ich den wunderschön finde, weil er uns ganz viel sagt über das Evangelium, wie das Evangelium weitergegeben wurde, wie es nach Europa kam. Und wie wir im Grunde auch heute Christen hier in Europa geworden sind, das hat mit der Lydia ganz viel zu tun. Lydia hörte zu, heißt es da so mittendrin im Text. Und das ist was sehr Wesentliches in dieser Geschichte, aber in unserem Glauben und Leben überhaupt. Also heilsame Erfahrungen, Erfahrung von Errettung, Heilung, von Erlösung, von Befreiung, die machen wir Menschen, wo wir hören. Hören ist sehr wesentlich für unser ganzes Leben, nicht nur für unser Christenleben. Zuhören, ganz Ohr sein, ist was sehr Basales. Von Anfang an, schon das Kleinkind kann hören. Das muss es gar nicht lernen, es kann hören, schon im Mutterbauch. Und hier heißt es, Lydia hörte, na, da steht noch mehr, hörte zu. Zuhören ist dann noch mehr als hören. Zuhören hat Wirkung auch hier in dieser Geschichte. Und das ist auch nicht einfach von uns Menschen und durch uns Menschen möglich. Und so sagt es uns ja auch dieser Text. Denn Gott, der Herr, öffnete ihr das Ohr, dass sie darauf Acht hatte, was von Paulus geredet wurde. Damit verbindet sich auch der Auftrag der Gemeinde Jesu bis zu diesem Tag und über unsere Zeit hinaus durch die 2000-jährige Geschichte, der Auftrag, das Evangelium weiterzugeben, auf vielfältige Weise weiterzugeben, so dass es auch Menschen hören und zuhören und aufnehmen. Und der Prediger, wie er auch jetzt hier auf der Kanzel steht, der muss auch gehört haben und er hört auch in diesem Moment, wenn er predigt, Gottes Reden. Was war vorausgegangen? Es ist ja eine Geschichte, die uns erzählt wird, also Apostelgeschichte und hier eine kleine Geschichte auch mittendrin. Es wird nicht einfach nur dogmatisch gesagt, was zu sagen ist, sondern hier wird eine Geschichte erzählt. Paulus und Silas, die sind auf der zweiten Missionsreise und Paulus ist noch in Troas, in der heutigen Türkei. Er schläft und plötzlich hat er nachts im Schlaf eine Erscheinung. Da erscheint ihm ein Mann im Schlaf und dieser Mann sagt ihm, komm herüber nach Makedonien, also nach Griechenland, und hilf uns. Und diese seine Berufung, er spürt, das ist seine Berufung, er sagt, gewiss, dass uns Gott dorthin berufen hatte, also er hört es als eine Stimme Gottes an ihn und als eine Berufung, jetzt auf dem weiteren Weg zu gehen. Und das ist wesentlich auch für uns als Berufung, wenn wir über Berufung nachdenken, dass da eine Gewissheit drin ist. Wir haben die Sicherheit nicht, wir brauchen die Gewissheit, berufen zu sein, ihnen das Evangelium zu predigen, zu evangelisieren, heißt es da im Urtext. Also ein Verb steht da, nicht das Evangelium predigen, so wird es meistens aber übersetzt, zu evangelisieren. Ich musste dabei an mein Studium denken. An die Zeit im Grundstudium, da lernt man dann die Sprachen, Griechisch, das Neue Testament ist in Griechisch geschrieben. Das war schon auch mühevoll, manche hatten in der Schule schon Griechisch gehabt, Altgriechisch, ich hatte es nicht. Aber es gelang mir irgendwie mit vielen Kärtchen, mit 2000 Kärtchen und dann im Urlaub lernen und sich immer wieder besonders die Vokabeln einbringen, die man nicht so gut drauf hatte. Und wir hatten das Grundstudium abgeschlossen, 1978, und dachten wir, jetzt wollen wir mal die Orte uns anschauen in Griechenland, von denen wir so viel gelesen haben im Neuen Testament und in Griechisch gelesen haben. Und wir sind ins Auto gestiegen von Hamburg über Wien, da haben wir ein, zwei Nächte verbracht, weil der Freund, der hatte da seine Eltern wohnen in Wien, und sind weitergefahren durch Jugoslawien durch, auf der Autoput, bis nach Griechenland. Bis nach Thessaloniki, da gibt es ja den Thessalonicher Brief, und haben uns nicht nur dort, sondern auch in Korinth und Philippi und Athen die Orte angeschaut, wo Paulus war und das Evangelium weitergegeben hat. Und es war uns deshalb so wichtig, weil die Bibel ihre Geschichte erzählt, die hier auf dieser Erde geschieht. Gott ist in Jesus Mensch geworden. Er war hier auf dieser Erde. Er war wirklich hier auf dieser Erde. Er war an bestimmten Orten, in einem bestimmten Land. Und auch Paulus auf seiner Missionsreise. Er war dort wirklich. Und nicht nur irgendeine Lehre oder ein Geist. Nein, er war dort und hat dort in diese Kultur hinein das Evangelium Jesu Christi gebracht. Und das wollten wir uns anschauen und ansehen an verschiedenen Orten. Und es ist wirklich so geschehen, so haben wir gedacht und haben wir geglaubt und bis heute glauben wir, dass das auch so wirklich passiert ist. Und dort am Fluss in Philippi, in dieser Stadt, da versammelten sich am Sabbattag Frauen. Paulus segelt mit Silas, von Troas kommend bis nach Philippi, nach Griechenland. Dort gehen sie von Bord, gehen in die Stadt hinein und wollen das Evangelium dort weitergeben, wie sie berufen worden sind. Komm herüber und hilf uns. Und sie treffen dort Frauen. Und dann heißt es, und wir setzten uns und wir redeten mit den Frauen, die dort zusammenkamen. Ein Allerweltssatz, findet ihr nicht auch? Eigentlich müsste da doch jetzt stehen, und wir evangelisierten diese Frauen. So war doch der Auftrag. Er tut aber zunächst einmal nichts anderes, als mit diesen Frauen zu reden, die dort zusammenkamen. Und dann gucken wir nochmal genauer auf den Text, der dort steht. Wir setzten uns. Ich hab's vor meinen Augen, was das so bedeutet. Wir setzten uns zu den Frauen. Die bleiben nicht stehen. Die stellen sich nicht zu den Frauen, die da unten sitzen und reden von oben herab auf sie nieder ein. Das war überraschend für die Frauen, sehr, sehr überraschend für diese Frauen. Das kannten sie gar nicht, dass Menschen, dass Männer sich zu ihnen setzen und auf Augenhöhe miteinander reden. Das war sehr, sehr besonders und ansprechend für sie. Das war nicht das Evangelium ausformuliert, aber es war in Handlung gebracht und weitergegeben, das Evangelium. Und noch deutlicher wird es, wenn man in den Urtext reinguckt, dass da steht, wenn es heißt, wir redeten mit den Frauen, da steht das Wort lallen. Das kennen wir so von der Kindersprache, die Kinderbabys lallen noch. Oder im Neuen Testament, der Taubstumme wird geheilt und er konnte wieder reden, er konnte wieder lallen. Also das, was wir alle Menschen machen und können, was ganz wichtig ist für unser Menschsein, dass wir reden und dass wir miteinander reden, das tut jetzt Paulus zuallererst zusammen mit Silas dort am Fluss, mit diesen Frauen zu reden. Worüber mögen sie geredet haben? Na, vielleicht über Purpurhandel, über Farben, wie sie die Stoffe verkauft und die Angestellten, was ich, wohin fahren, um sie zu verkaufen und Material einzukaufen. Sie reden über ihren Alltag. Sie reden vielleicht auch über ihre Frömmigkeit. Die Frau war gottesfürchtig. Wie geht es dir? Wie geht es dir? Wie lebt ihr hier in Philippi? Was wir auch so reden im Alltag. Und das ist wichtig. Das ist wichtig für die Mission, dass sie nicht erst beginnt, mit der Predigt des Evangeliums, sondern die beginnt damit, dass Paulus und Silas Kontakt aufnehmen. Zunächst haben wir nichts anderes. Und mit ihnen reden, wie sie es vielleicht noch nie erlebt haben, dass Menschen mit ihnen als Frauen geredet haben. Wir setzten uns und wir redeten miteinander. Das ist Sehnsucht vieler Menschen auch heute. Vieler Menschen, dass mal jemand mit ihnen redet. Das vermissen viele Menschen, das Miteinander reden. Es wird so viel aufeinander eingeredet. Es wird so viel überzeugt. Und andere müssen es aufnehmen, sich darunter beugen. Aber miteinander zu reden, viele haben es verlernt, vielleicht auch nie kennengelernt in ihrer Familie. Als ich vor 30 Jahren eine Zusatzausbildung machte in Ehe- und Lebensberatung und wir viel Theorie lernten und das für mich sehr segensreich war, auch für die Seelsorge bis heute ist, da machten wir parallel auch zu ein Praktikum, 3 Jahre lang, jede Woche 1 oder 2 Termine in der ökumenischen Beratungsstelle. Und da kamen und kommen bis heute noch Menschen und suchen Hilfe. Irgendwie Rat, Hilfe. Also Eheleute, Familien. Manchmal kommt nur einer von den beiden, wenn es um Eheberatung geht. Und ich erinnere auch, wie oft Menschen kamen und darüber klagten, wir reden nicht mehr miteinander. Der Ofen ist aus. Oder mein Mann redet nur zu mir und auf mich. Ich komme gar nicht zu Wort. Oder Familien kamen und beklagten sich darüber. Und oft war es eine wunderbare Lösung für die, dass sie wieder sich eingeübt haben in das Miteinanderreden am Tisch. Vater, Mutter und 3 Kinder. Sie hatten es verlernt, sie konnten es nicht. Und das ist heute nicht viel anders. Hier erleben wir, wie Paulus zu diesen Frauen geht, sich zu ihnen setzt, auf Augenhöhe ist. Ich stelle mir so, wie an einem Tisch sitzen. Sie saßen da am Fluss, wahrscheinlich auf dem Boden, und redeten miteinander. Nun muss man dazu sagen, um das noch besser zu verstehen, dass in der antiken Welt die Frauen als unmündig angesehen wurden. Der Vater, der Mann, das war der, der das Sagen hatte, der die Verträge abschließen konnte. Das ist hier in der Geschichte anders. Lydia war Geschäftsfrau. Sie musste natürlich auch Verträge abschließen. Aber in ihrer Umwelt, wie dort gelebt wurde, war das nicht so. Frauen wurden nicht mit Respekt begegnet, nicht mit Achtung. Sie wurden nicht in ihrer Würde wahrgenommen. Das ist mit Jesus, der da gekommen ist, völlig anders geworden. Jesus hat Frauen wie Männer genauso wahrgenommen. Er hat den Menschen gesehen, er hat die Person gesehen, er hat die Würde dieser Person gesehen. Er hat jeden Menschen, ob krank, jung, alt, Frau oder Mann, gesehen als Geschöpf Gottes. Und das war was völlig Neues in der Umwelt damals. Jeder Mensch ist gleich vor Gott. Und jeder Mensch, ob Frau oder Mann, klein oder groß, wird selig werden, allein durch Jesus Christus. Das war neu für diese Frauen dort am Fluss. Und das hat sie angesprochen, das hat sie enorm angesprochen, fasziniert und geöffnet für das Evangelium. Lydia war reich, sie war Purpurhändlerin, eine reiche Frau, gab es damals auch nicht so oft, mit eigenem Haus, auch das nicht, eine Geschäftsfrau mit eigenem Hausstand, mit Angestellten, mit Sklaven, mit Fahrern, die auf den Wagen gestiegen sind, um die Ware, was ich vorhin zu bringen oder zu holen. So war sie, diese Lydia. Die handelte mit Purpurstoffen, eine unabhängige, selbstbewusste Frau. Und diese Frau erlebte in ihrer Umwelt so viel Missachtung. Und nun kommen Paulus und Silas und bringen einen völlig neuen Umgang dort mit in ihre Welt hinein. Und nur durch das Verhalten und Handeln und der Begegnung mit diesen Frauen auf diese Weise gibt er zunächst einmal das Evangelium weiter, nicht durch Worte. Und darüber wird gesagt, Lydia hörte zu und der Herr tat ihr das Herz auf. Also was ist es denn, was Menschen öffnet für das Evangelium? Na klar, das sind unsere Worte, das ist auch die Predigt, die wir zu sagen haben, unser Zeugnis von Jesus Christus. Aber das ist in großem Maße auch, wie wir umgehen mit anderen Menschen, wie wir sie auf sie eingehen, wie sie selbst auch zu uns reden, wie wir ihnen zuhören, wie wir miteinander in Kontakt kommen, wie wir sie achten, diese Menschen, oder missachten. Und dann wird weiter in diesem Text gesagt, als sie aber mit ihrem Hause getauft war, sie ließ sich also taufen mit ihrem Hause, auch das kommt nicht häufig vor, in der Apostelgeschichte heißt es mal, er und sein Haus ließen sich taufen. Es gibt fünfmal so eine sogenannte Oikos-Formel. Und hier an dieser Stelle heißt es sie und ihr Haus. Ja, sie war Vorstand ihres Hauses. Und sie lässt sich taufen mit ihr Kinder, wir wissen nicht wer, aber wahrscheinlich Kinder, ihre Angestellten, die Sklaven, die sie hatte, ihr Mann. Wir wissen es nicht, lebt er vielleicht gar nicht mehr oder war so weit im Hintergrund geblieben, dass er hier auch gar nicht genannt wird. Wir wissen es nicht, aber wir wissen es, sie und ihr Haus ließen sich taufen. Und als sie getauft war, sie und ihr Haus, spricht sie. Jetzt kommt sie im Text zumindest zum ersten Mal zu Wort. Und der wird gesagt, was sie sagt. Und das finde ich so spannend, dass sie Paulus, diesen großen Völkerapostel, wo man schon, was ich wie demütig vor ihm steht und schweigt. Ich jedenfalls, wenn ich Paulus vor mir sehe, dann fällt mir nichts mehr ein. Und sie spricht ihn an. Und aber wie, wenn ihr, Paulus und Silas, wenn ihr anerkennt, dass ich an den Herrn glaube, so kommt in mein Haus und bleibt da. Welch ein Mut dieser Frau. Welch eine mutige Frau, die Paulus so anspricht. Welch eine selbstbewusste Frau, die sich ja auch traut, was zu sagen, was auch einzufordern, was zu bitten. Wenn ihr anerkennt, dass ich an den Herrn glaube, so kommt in mein Haus. Sie hat den Mut durch den Glauben gefunden, Paulus auch anzusprechen und ihn als Menschen zu sehen und von ihm einzufordern, ihren Glauben auch anzuerkennen. Dasselbe Wort, was hier benutzt wird, daraufhin bittet sie Paulus und Silas, in ihr Haus zu kommen, dieses selbe Wort für bitten, das kennen wir, das kommt häufig im Neuen Testament vor, zum Beispiel immer an zentraler Stelle, im 2. Korinther 5, wo es um die Versöhnung mit Gott geht. Und da heißt es, wir bitten an Christi statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Dasselbe Wort, wir bitten an Christi statt. Und hier ist es Lydia, die bittet, Paulus und Silas in ihr Haus zu kommen. Wir bitten an Christi statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Unter einer Bedingung, nur eine Bedingung, ihr dürft in mein Haus kommen, aber ihr müsst meinen Glauben anerkennen. Dass ich an den Herrn glaube, das müsst ihr anerkennen. Anerkennung ihres Glaubens. Kennt ihr das, dass ihr mit eurem Glauben nicht anerkannt werdet? Oder so wie du glaubst, ist es nicht richtig, kennt ihr das, so angesprochen zu werden? Wie schwer das dann ist, damit umzugehen, wenn uns jemand so anspricht. Vielleicht hat sie das schon oft erlebt, diese Lydia, dass sie mit ihrem Glauben, sie war ja gottesfürchtig, nicht anerkannt worden ist. Als Frau, als Glaubende, nicht anerkannt worden ist. Und deshalb stellt sie diese Bedingung, diese Bitte, formuliert sie die so, wenn ihr anerkennt, dass ich an den Herrn glaube, dann dürft ihr gerne in mein Haus kommen. Hat sie den Respekt ihres Glaubens bisher nie bekommen? Ist ihr Glaube an Jesus Christus nie anerkannt worden? Ist ihr der Glaube vielleicht sogar abgesprochen worden? Du glaubst nicht richtig? So ist Versöhnung. So ist Gemeinschaft. Ja klar steht der Glaube auch auf einer Basis, die unverhandelbar ist, die nicht zu diskutieren ist. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Aber auf dieser Basis, wo wir uns eins sind, worüber nicht zu diskutieren ist, da gibt es ja eine große Vielfalt von unterschiedlichen Erkenntnissen, Sprechweisen, Art und Weise zu leben, zu denken, den Glauben zu bekennen. Eine große Vielfalt, die nicht nur erlaubt ist, sondern sogar gewünscht ist, worüber wir dankbar sein sollen. Paulus ruft dazu ganz oft auf, dass er die Vielfalt in der Gemeinde sowas von positiv herausstellt. Denkt an den Gabenkatalog. Viele Gaben, viele Gaben, viele Charismen. Und ein Leib, ein Haupt und viele Gaben. Und die sollen miteinander jetzt kooperieren und in Gemeinschaft sein. Und er fordert die Gemeinde dazu auf, seid dankbar Gott gegenüber, dass es so eine Vielfalt von Gaben kommt und lass sie zum Leben kommen, diese Vielfalt von Gaben. Oder Ämter im Epheser 4, auch dort, wo es heißt, ein Herr und ein Glaube. Da ist die Rede von verschiedenen Ämtern und Aufgaben, von Berufung, die Menschen dort haben, die nicht aufgeteilt sind zwischen den Geschlechtern. Das dürfen nur Frauen, das dürfen nur Männer. Nein, da werden Aufgaben bezeichnet. Die müssen in der Gemeinde umgesetzt werden. Und dazu gibt es Berufungen und Beauftragungen entsprechend der Begaben. Würdigt, schätzt, seid dankbar für diese verschiedenen Aufträge. So wirbt Paulus. Diese Frau Lydia, diese Purpurhändlerin, kommt zum Glauben, lässt sich taufen und ihr ganzes Haus auch. Und mit ihr wird die erste Gemeinde entstehen in Europa. Auch das müssen wir uns mal vorstellen. Mit dieser Frau Lydia, der ersten Christin in Europa, die erste Gemeinde in Europa, eine Frau, die dieser Gemeinde vorsteht. Noch ganz zum Schluss der Hinweis, wie ging denn diese Geschichte weiter? Das ist ganz spannend, weil wir nämlich den Philipperbrief haben, der 4 Jahre später geschrieben wird und der von Paulus geschrieben wird an diese Gemeinde in Philippi und eine so herzliche Beziehung zu der Gemeinde hat wie zu sonst keiner anderen. Der sagt, ich danke meinem Gott alle Tage, alle Zeit und das aus tiefem Herzen und auch ganz tiefer Freude und bin glücklich über euch. Ich tue das Gebet mit Freuden für jeden Einzelnen in der Gemeinde, dass ihr alle teilhabt am Evangelium, dass ihr Gemeinschaft habt am Evangelium vom ersten Tage bis jetzt. Ein kurzer Brief, der überaus begeisternd geschrieben ist, wo auch von viel von Schmerzen und Leiden geschrieben ist und sagt, der in euch angefangen das gute Werk, damals mit der Lydia, 4 Jahre zurück, der wird es auch vollenden auf den Tag Jesu Christi. Noch sind wir nicht vollkommen der Gemeinde, auch das nehmt an, dass wir noch nicht im Himmel sind. Wir sind noch hier auf dieser Erde mit allem, was dazu auch gehört, mit Krankheit, mit Einschränkungen, mit Konflikten und mit Ärgernissen. Aber der das gute Werk angefangen hat, der den Anfang gesetzt hat, der wird die Gemeinde auch vollenden. Bis an den Tag Christi Jesu. Amen. Gnade und Wahrheit. Wir schauen der Wahrheit ins Auge, stellen uns in dein Licht. Wir haben dort aus der Gnade, wir halten dort aus durch Gnade, denn du verdammst uns nicht.